Wenn man das Buch Richter liest, wirkt die Geschichte Israels wie eine sich drehende Spirale, Abkehr von Gott, Götzendienst, Unterdrückung, Hilfeschreie und dann erneut Gottes Eingreifen. Dass ausgerechnet das von Gott erwählte Volk so tief in moralische und geistliche Finsternis fallen konnte, wirft eine unbequeme Frage auf: Wie konnte es so weit kommen, obwohl sie Gottes Gesetz, seine Fürsorge und seine früheren Rettungen kannten? Hinter den dramatischen Ereignissen dieses sechsten Zyklus steht eine Grundbewegung des Herzens: Gott wird verlassen, Ersatzgötter werden gewählt. In dieser Spiegelung Israels erkennen wir nicht nur ihre Geschichte, sondern auch die stillen Verschiebungen, die heute unser Herz von Christus wegziehen wollen. Die Wurzel der Verderbnis: Gott verlassen und Ersatzgötter wählen. Im sechsten Zyklus des Richterbuches öffnet sich ein erschütternder Blick in das Herz Israels. Es heißt, dass sie nicht nur zufällig strauchelten, sondern bewusst den Baalim und den Ashtaroth und den Göttern Arams dienten und Jehova verließen. Hinter dieser nüchternen Notiz steht eine innere Bewegung: Gott, der sie aus Ägypten befreit, durch die Wüste getragen und ins Land eingeführt hatte, verliert in ihrem Inneren Schritt für Schritt den Vorrang. Sie nehmen, was sichtbar ist, das, was die Völker um sie herum beeindruckt, und geben dem unsichtbaren, lebendigen Gott innerlich den Abschied. So beginnt Verderben nicht mit äußerer Katastrophe, sondern mit einem kaum wahrgenommenen inneren Tausch: Der, der ihr Leben ist, wird heimlich durch etwas Erschaffenes ersetzt. Seit 1. Mose 3 wendet sich der Mensch von Gott ab und schlägt sich auf die Seite Satans, indem er vieles als Ersatz für Gott nimmt. In seinen 14 Briefen diente Paulus den allumfassenden und allumgreifenden Christus, zugleich setzte er sich aber auch mit allen möglichen Ersatzformen für Christus auseinander. Das Buch der Richter zeigt uns, wie tief Israel gesunken und wie verdorben es geworden war. Es ist kaum vorstellbar, dass die Kinder Israels, die von Gott erwählt, belehrt, geschult und gezüchtigt worden waren und die Gottesgesetz besaßen, so verkommen konnten. Ihr Niedergang begann damit, dass sie Gott verließen und Götzen anbeteten, das mündete darin, dass sie sich fleischlichen Lüsten hingaben und sich zügellos selbst zugrunde richteten. Diese Spur zieht sich seit dem Garten Eden durch die Geschichte. In 1. Mose 3 hört der Mensch auf, Gott zu vertrauen, er öffnet sein Ohr der Stimme der Schlange und sucht Weisheit, Identität und Erfüllung in einer Frucht, in etwas von der Schöpfung, statt in der Gemeinschaft mit dem Schöpfer. Paulus beschreibt denselben Vorgang, wenn er schreibt, die Menschen hätten die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild und dem Geschöpf Ehre und Dienst dargebracht statt dem Schöpfer. Wo Gott nicht mehr der Mittelpunkt ist, gerät alles aus der Ordnung: Verstand, Wünsche, Beziehungen. Im Buch der Richter führt diese innere Abkehr zu sexueller Ausschweifung, zu Verrohung und schließlich zur fast völligen Selbstvernichtung eines Stammes. Geistlich gesehen stehen hinter diesen Götzen Mächte der Finsternis, die den Menschen von Gott wegziehen. Doch gerade in dieser düsteren Linie leuchtet eine ernste, aber tröstliche Erkenntnis auf: Nicht der große Fall ist der Anfang der Verderbnis, sondern der leise Schritt, in dem Gott im Herzen nicht mehr der Erste ist. Wer diese Wurzel erkennt, steht nicht unter hoffnungsloser Anklage, sondern wird eingeladen, den Blick neu zu heben. Inmitten der Spirale von Richter ruft der Gott der Gnade, der sein Volk nicht verstoßen hat, zurück in eine Beziehung, in der er wieder die Mitte und Freude des Herzens ist. So wird die Geschichte Israels zu einem Spiegel. Sie zeigt, wohin es führt, wenn Gott nicht mehr Quelle und Ziel ist, und zugleich, wie geduldig er seinem Volk nachgeht. Die ernste Diagnose entlarvt nicht nur ein vergangenes Volk, sie klärt das eigene Herz: Wo tritt der lebendige Gott hinter etwas anderes zurück? Doch gerade dort, wo diese Frage wehtut, beginnt Hoffnung. Der Gott, der Israel trotz aller Untreue nachgeht, ist derselbe, der in Christus alle, die sich von Ersatzgöttern abwenden, in seine Arme nimmt und ihre Geschichte neu schreibt. Und sie vertauschten die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er vorher erkannt hat. Oder wisst ihr nicht, was die Schrift bei Elia sagt? Wie er vor Gott auftritt gegen Israel. Wer die Wurzel der Verderbnis erkennt, muss nicht in Mutlosigkeit versinken, sondern darf staunen: Gott deckt verborgenes Abweichen auf, um uns nicht zu verlieren, sondern um unser Herz neu zu gewinnen. Die Geschichte Israels wird zur Einladung, Gott nicht nur als Retter in der Not, sondern als den unvergleichlichen Schatz in der Mitte des Lebens zu ehren, heute, im kleinen, stillen Inneren, bevor äußere Kreisläufe der Zerstörung überhaupt entstehen. Götzen heute, wenn gute Dinge zu inneren Herren werden. Wenn im Richterbuch von Götzen die Rede ist, sieht man zunächst Bilder aus Stein und Holz vor sich. Doch die geistliche Wirklichkeit, die dahinter steht, ist zeitlos. Ein Götze ist alles, was im Herzen den Platz Gottes einnimmt, was uns lenkt, tröstet, antreibt und bestimmt. Nicht selten sind das Dinge, die an sich gut sind, Arbeit, Familie, Begabungen, sogar geistliche Dienste. Sie werden dann zu inneren Herren, wenn sie mehr Gewicht bekommen als der Herr selbst. Im Neuen Testament begegnet uns diese Gefahr in einer besonders feinen Gestalt. Menschen sind so stark an bestimmte Leiter, Stile oder Betonungen gebunden, dass ihre Zugehörigkeit zu einer Gruppe wichtiger wird als die Zugehörigkeit zu Christus. Darum fleht Paulus die Gemeinde an, dass keine Spaltungen unter euch seien, sondern dass ihr euch auf denselben Sinn und auf dieselbe Meinung ausrichten lasst. Wo Parteigeist das Herz füllt, wird das, was eigentlich eine Gabe Gottes sein könnte, zu einem inneren Götzen. Zum Beispiel kann das Kämmen der Haare für eine Schwester zu einem Götzen werden. Wenn eine Schwester ihrem Haar zu viel Aufmerksamkeit schenkt und es übermäßig ehrt, wird eine solche Ehre zur Anbetung. So eine Schwester hat morgens vielleicht keine Zeit, 10 Minuten mit dem Herrn zu verbringen, aber sie findet reichlich Zeit, ihr Haar zu kämmen. Paulus schreckt nicht davor zurück, diese Dynamik klar zu benennen. Er mahnt, ich ermahne euch nun, Brüder, auf die zu achten, die entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt, Spaltungen anrichten und Anlässe zum Stolpern, und wendet euch von ihnen ab. Hier wird deutlich, auch eine Lehrmeinung, eine bestimmte Praxis oder eine bevorzugte Form von Gemeinschaft kann in der Praxis die Stelle des lebendigen Christus einnehmen. Dann schützt man nicht mehr den Leib, sondern das eigene Lager, man verteidigt nicht mehr die Wahrheit des Evangeliums, sondern die eigene Identität. Auch im persönlichen Alltag geschieht Ähnliches oft ganz unscheinbar. Eine Äußerlichkeit, ein Konsumstil, ein Bild von sich selbst wird so wichtig, dass es Zeiteinsatz, Entscheidungen und Stimmungen bestimmt. Wenn für solche Dinge mühelos Platz ist, während der innere Raum für den Herrn immer kleiner wird, ist das ein stilles Signal, dass ein Ersatzgott im Herzen aufgestiegen ist. Der Geist Gottes stellt nicht bloß an den Pranger, sondern klärt unsere inneren Bindungen, um uns zu befreien. Wer im Licht dieser Texte entdeckt, dass Gutes überhöht und zum Herrn im Verborgenen geworden ist, begegnet nicht einem harten Buchhalter, sondern einem eifersüchtigen, liebenden Gott, der sein Volk hinsichtlich der Auswahl Geliebte um der Väter willen nennt. Seine Eifersucht ist kein kalter Zorn, sondern die Leidenschaft dessen, der uns ganz für sich gewinnen möchte. Darin liegt Trost und Ermutigung, nichts, was wir zu einem Götzen gemacht haben, ist stärker als seine Gnade. Wo Christus wieder den ersten Platz erhält, ordnen sich auch gute Dinge an ihren rechten Platz und werden nicht mehr Herren, sondern Gaben, die aus der Gemeinschaft mit ihm herausgenossen werden. So wird der Blick auf heutige Götzen nicht zu einer düsteren Übung der Selbstbeschuldigung, sondern zu einem Ruf in eine tiefere Freiheit. Der Herr entlarvt nicht, um niederzudrücken, sondern um das Herz zu lösen von inneren Herren, die es im Verborgenen binden. Wo er wieder die Mitte wird, verliert der Druck, sich zu beweisen, nach außen zu glänzen oder Recht behalten zu müssen, seine Macht. Zurück bleibt ein einfacher, befreiender Fokus, Christus selbst, der genügt. Ich flehe euch nun an, Brüder, durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle dasselbe redet und dass keine Spaltungen unter euch seien, sondern dass ihr euch auf denselben Sinn und auf dieselbe Meinung ausrichten lasst. Hinsichtlich des Evangeliums sind sie zwar Feinde um euretwillen, hinsichtlich der Auswahl aber Geliebte um der Väter willen. Wenn gute Dinge zu inneren Herren werden, verliert das Herz seine Ruhe. Doch der Christus, der uns in seiner Gnade begegnet, ruft heraus aus solchen unsichtbaren Knechtschaften. Er führt dahin, dass wir Dienste, Beziehungen, Gaben und Meinungen nicht mehr als Konkurrenten zu ihm tragen, sondern als Bereiche, in denen seine Herrschaft leicht wird und seine Gegenwart unser größter Reichtum ist. Darin liegt eine stille, nachhaltige Freude, die durch keinen Götzen ersetzt werden kann. Gottes schmerzliche Liebe, Züchtigung, Mitleid und Errettung im Geist. Im sechsten Zyklus der Richtergeschichte begegnet uns ein Gott, der seine Hand nicht leichtfertig von seinem Volk abzieht, sondern es gerade durch schmerzliche Wege zu sich zurückruft. Als Israel ihn verlässt, übergibt er sie in die Hand der Philister und Ammoniter, die Bedrückung dauert viele Jahre, bis der Druck so groß wird, dass das Volk nicht mehr schweigen kann. Wenn sie dann zu Jehova schreien, macht er ihnen zunächst ihre Geschichte bewusst, er erinnert an frühere Rettungen und an ihre wiederholte Abkehr. Es ist, als würde Gott einen Spiegel vorhalten, in dem sie die Ernsthaftigkeit ihrer Untreue erkennen. Zugleich bleibt er nicht unberührt. Nachdem sie die fremden Götter weggetan haben, heißt es, dass er das Elend Israels nicht länger ertragen konnte. Gottes Züchtigung ist nie das kalte Handeln eines fernen Richters, sondern die schmerzvolle Liebe eines Vaters, der seine Kinder durch die Folgen ihrer Wege hindurch wieder zu sich heranzieht. Der Geist Gottes wohnt in uns und spricht ständig zu uns. Manchmal möchte ich etwas zu meiner Frau sagen, sogar etwas Geistliches, aber in mir sagt jemand, sprich nicht. Wenn ich meinem Wunsch nachgeben und es trotzdem sagen würde, würde ich diese Sache zu einem Götzen machen und mich in Verwirrung bringen. Dem inneren Reden zu gehorchen bedeutet jedoch, an unserem einen Herrn, einem Meister, einem Haupt, einem Ehemann festzuhalten. In dieser Spannung von heiligem Ernst und tiefem Mitleid bereitet Gott die Errettung. Er ruft Jephtha, einen Mann mit zerbrochener Familiengeschichte, und bekleidet ihn mit seinem Geist, um das Volk von seinen Bedrückern zu befreien. Im Licht des Neuen Testaments sehen wir in dieser Linie auf den endgültigen Retter hin. Gott hat uns nicht in ewigen Zyklen von Abfall und äußerer Befreiung belassen, sondern uns in Christus eine einmalige, tiefgreifende Errettung geschenkt. Durch ihn reißt er uns heraus aus der gegenwärtigen bösen Welt und gibt uns seinen Geist, der in uns wohnt und unaufhörlich spricht. Darum sind seine Wege mit uns heute oft innerlich, der Geist legt den Finger auf Bindungen, auf Götzen im Verborgenen, auf Routen, die uns wegführen würden. Dieses leise, aber hartnäckige Reden ist Ausdruck derselben barmherzigen Liebe, die schon Israel nicht loslassen konnte. Wo dieser Geist eine verborgene Loyalität entlarvt, geht es nicht nur um moralische Verbesserung, sondern um die Wiederherstellung der exklusiven Beziehung zu unserem einen Herrn. Paulus beschreibt den Weg, der daraus erwächst, wenn er schreibt, ich ermahne euch darum, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer darzubringen, was euer vernünftiger Dienst ist. Gottes Züchtigung will uns dahin führen, dass wir nicht länger von inneren Götzen getrieben werden, sondern uns ihm selbst überlassen, als denen, die erfahren haben, wie seine Erbarmungen uns aus selbstverschuldeten Verstrickungen herausführen. Das ist kein stoischer Verzicht, sondern eine Antwort der Dankbarkeit auf einen Gott, der unser Elend nicht aushält und daher eingreift. So wird der Umgang Gottes mit Israel zu einer leisen Ermutigung für die Gegenwart. Kein Kreislauf von Abkehr und Schmerz ist ihm zu kompliziert, keine Verirrung zu tief, als dass seine Hand nicht noch tiefer reichen könnte. Wo seine Wege schmerzhaft werden, sind sie nicht das Ende, sondern oft der Anfang einer tieferen Erfahrung seiner Barmherzigkeit. In dieser Sicht verlieren Züchtigungen ihren Charakter blinder Schicksalsschläge und werden zu Wegmarken einer Geschichte, in der Gott nicht aufgibt, bis er unser Herz wieder ganz bei sich weiß. Ich ermahne euch darum, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer darzubringen, was euer vernünftiger Dienst ist. O die Tiefe des Reichtums und der Weisheit und der Erkenntnis Gottes! Wie unerforschlich sind seine Gerichte und unaufspürbar seine Wege! Gottes schmerzliche Liebe in Richter 10 bis 12 lädt dazu ein, eigene Wege, die in Sackgassen geführt haben, nicht als endgültiges Urteil zu lesen, sondern als Räume, in denen Gott sein Zurückrufen schreibt. Wo seine Hand streng erscheint, birgt sie doch Barmherzigkeit. Die Antwort darauf ist kein krampfhaftes Bemühen, alles besser zu machen, sondern ein ruhiges Sich-Öffnen für den Geist, der in uns wohnt, uns korrigiert und zugleich tröstet. Auf diesem Weg wächst eine stille Gewissheit, selbst unsere Umwege werden unter seiner Führung zu Stationen, an denen seine Treue tiefer erfahrbar wird und Christus in uns kostbarer, einzigartiger und unverwechselbar als Herr des Lebens aufstrahlt. Herr Jesus Christus, du siehst, wie oft Herzen sich von dir wegneigen und wie leicht Dinge, Menschen und Gedanken deinen Platz einnehmen wollen. Danke, dass du uns in deiner Liebe nicht loslässt, sondern durch deinen Geist redest, überführst und zurückrufst, auch wenn der Weg durch Züchtigung und Schmerzen führt. Reinige unser Inneres von sichtbaren und verborgenen Götzen, löse uns von jeder Bindung, die uns von dir wegzieht, und erfülle uns neu mit der Freude, allein dir zu gehören. Stärke in uns die Liebe zu dir als unserem einen Herrn, Haupt und Bräutigam, damit unser Leben nicht in selbstzerstörerische Kreisläufe abgleitet, sondern zu einem Zeugnis deiner bewahrenden Gnade wird. Lass uns in deinen barmherzigen Händen bleiben, bis dein Bild in uns deutlich sichtbar wird und unsere Geschichte nicht mehr von Abkehr, sondern von Treue zu dir geprägt ist. Amen.